Wege zum Unbewussten. Eine Freud-Open-Air-Ausstellung in Wien.
Auf 13 historischen Litfaßsäulen in der Wiener Innenstadt finden Sie von Ende Juni bis September 2006 markante Zitate und Bilder von Sigmund Freud. Diese werden kontrastiert und ergänzt durch Sätze und Porträts von Zeitgenossen, Schülern, Kritikern und Intellektuellen. Erwandern Sie mit uns die 13 Plakatwände. Sie stehen an Orten, die für Freud wichtig waren oder zu denen er Bezug hatte. Start der Ausstellung ist in der Berggasse. Über den Schottenring gelangt man zur Universität und zum Rathaus und wieder zurück über den Ring, vorbei am Burgtheater und am Café Landmann, in dem Freud regelmäßig verkehrte.
Einführung. Freud und Wien. In den Jahren um 1900, als Sigmund Freud seine grundlegenden Theorien entwickelte, war Wien, laut dem Historiker Karl E. Schoske, eine der fruchtbarsten Brutstätten künstlerischer Neuerungen, die in dieser Intensität kaum einen historischen Vergleich fand. Gustav Klimt, die Sezession, der heilige Frühling als Metapher eines kraftvollen Aufbruchs in eine neue Ära. Das Wort modern bekam tatsächlich etwas von einem Schlachtruf, mit dem Alten, dem Traditionellen, der Kampf angesagt wurde. Die sicheren, aber ausgetretenen Wege verließen die Komponisten, von Gustav Mahler bis Albernberg, ebenso wie die Literaten, die in Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal oder Peter Altenberg ihre tiefgründigsten wie fantasievollsten Vertreter fanden. Vor allem Schnitzler war es, der mit dem Reigen, mit Leutnant Gustl und mit der Traumnovelle das immer wieder Verdrängte sichtbar machte und so die bürgerliche Anständigkeit heftig brüskierte.
In dieser Epoche des Aufbruchs, in der Künstler Ödipus-gleich die Väter töten mussten, um von der Vergangenheit unabhängig zu werden, in der der Mensch als fühlendes, beseeltes, lebendiges Wesen, das sich ständig veränderte und immer unvollkommen war, im Mittelpunkt stand, in dieser Zeit also entwickelte Sigmund Freud seine Begriffswelt und sein Werk. Und selbst wenn Freud, wie er es tat, negative Urteile über Expressionismus und Surrealismus fällte, wenn seine Bildung, wie das der Fall war, vor allem aus dem klassisch orientierten 19. Jahrhundert stammte, wenn sein Werk nicht in den Wiener Salons, sondern in der Splendid Isolation der Berggasse 19 entstand, so war er doch ein wesentlicher Protagonist dieses Amalgams der Wiener Moderne. Sein Werk fand in der Nervenkunst seiner Gegenwart eine sensible Projektionsfläche.
Gleichgültig, welche Position man heute Sigmund Freud gegenüber bezieht, eines steht außer Frage. Freuds Bedeutung für eine profunde Veränderung der Sichtweise des Menschen und seiner Seele ist und bleibt epochal. Wie eine Figur aus Platos Höhlengleichnis hat sich Freud gegen alle Widerstände von den Fesseln der streng anatomisch-physiologisch ausgerichteten zweiten Wiener medizinischen Schule gelöst und ein neues Verständnis der Psyche entwickelt. Die Psychologie im Allgemeinen und die Psychoanalyse im Speziellen haben sich weiterentwickelt. Ohne Freuds ebenso beharrliche wie ungeheuer innovative Pionierarbeit wäre all das nicht möglich gewesen.
Säule 1, Berggasse 21. Die Traumdeutung. Freuds Weg zur Traumdeutung führte über ein immens großes Konvolut von Briefen. Adressat war der Berliner Arzt Wilhelm Flies, den Freud im Hause seines Freundes und Mentors Josef Breuer kennenlernte. Zwischen 1887 und 1899 entwickelte Freud in diesen Briefen die Grundlagen seiner Lehre. Gleichzeitig vollzog er darin seine Selbstanalyse, die ein wesentlicher Teil seiner Arbeit war. Träume begleiteten Freud seit 1883. In diesem Jahr hatte er seiner Verlobten Martha von einem Privattraumbuch erzählt, das ausschließlich persönliche, aber keine theoretische Bedeutung besaß. Dass manche Träume tagsüber angestellte Assoziationen weiterspinnen würden, brachte er vorsichtig in einer Fußnote seiner Übersetzung von Charcots Vorlesungen über Nervenkranke 1886 zur Sprache. Ab 1891-92 begann Freud, den Träumen seiner Patientin Fräulein Elisabeth von R., ihr bürgerlicher Name war Ilona Weiß, Beachtung zu schenken, da diese ihm halfen, gegen die Verdrängung ins Unbewusste vorzudringen. Doch der Traum war aus dem Blickwinkel der Kollegen ein höchst anrüchiges Territorium und pure Spekulation. Wissenschaftlich gesehen nichts weiter als Fantasie. Ein je nach Temperament des Betrachters mit Neugierde oder Kopfschütteln bedachtes Phänomen, das in das Reich der Mythen und Legenden gehörte. Unter diesen Präliminarien, vervollständigt durch Entdeckungen von Verdrängung und Widerstand, begann Freud 1894, in den Briefen an Vlies auch seine eigenen Träume systematisch zu notieren und zu analysieren und sie damit in seine Selbstanalyse einzubetten. In diesem sprachlich virtuosen Stück moderner Bekenntnisliteratur war Freud gleichermaßen erzählender Patient wie interpretierender Arzt. Parallel dazu entwickelte er Teile seiner Traumtheorie und die Überlegungen zu den Ursachen der Neurosen, die er in der Sexualität ortete, weiter. Beides erfolgte sowohl auf Basis der Fälle, die er in seiner Praxis behandelte, als eben auch auf dem Fall Sigmund Freud. Einer der in dieser Hinsicht wesentlichsten Briefe stammt vom 15. Oktober 1897. Hierin erinnerte und analysierte Freud Episoden aus seiner allerfrühesten Kindheit. Dadurch wurde ihm endgültig klar, dass die Ursachen psychischer Problematiken im Erwachsenenalter in Begebenheiten der Kindheit zu suchen sind. In diesem Schlüsselbrief benennt er jenen Vergleich mit den Mythen, der als Schlagwort in die Geschichte einging. Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei mir gefunden und halte sie jetzt für ein allgemeines Ereignis früher Kindheit. Wenn das so ist, so versteht man die packende Macht des Königs Ödipus. Langsam und nicht ohne Krisen galten vor allem die Jahre von 1895 bis 1900 der Genese von Theorie und Begriffswelt der Psychoanalyse, die in dieser Zeit in ihren Hauptbestandteilen festgelegt wurden. Daraus ergaben sich schließlich zwei Wege, die Freud nun verfolgte: jenen der Pathologie, der Krankheitsfälle und ihrer Beschreibungen, und den anderen des Normalen und Alltäglichen, der Weg der sogenannten kleinen Pathologien. Doch diese Ernte wurde erst nach der Traumdeutung eingefahren, die im November 1899, vordatiert auf das Schwellenjahr 1900, im Fachverlag Franz Deutecke erschien.
Säule 2, Schottenring 2 bis 6. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Wilhelm Vlies begleitete als kenntnisreicher Freund nicht nur Freuds Weg zur Psychoanalyse, er war es auch gewesen, der Freud auf die Bedeutung des Witzes aufmerksam machte. Die Freundschaft zerbrach jedoch über einen bösen Streit im Jahr 1904. In diesem Jahr war die Frequenz des Briefverkehrs spärlich geworden. Mit dem Erscheinen der Traumdeutung hatte Vlies seine Funktion als Adressat für die Formulierung neuer Erkenntnisse verloren und auch die Selbstanalyse Freuds war abgeschlossen. Letzten Endes musste Freud die Unvereinbarkeit zwischen ihrer beider Überzeugungen erkennen. Der allem zugrunde liegende Mystizismus von Vlies auf der einen Seite und Freuds weitaus wissenschaftlicheres Herangehen an die psychologischen Thematiken auf der anderen. Die einst so tiefe Freundschaft endete mit einem Eklat. Vlies hatte in Otto Weiningers Geschlecht und Charakter eine Stelle über Bisexualität gefunden und diese als seine eigene zentrale Theorie über menschliches Sexualverhalten identifiziert. Er war davon überzeugt, nur Freud hätte von ihr wissen können und nur er hätte sie an Weininger weitergeben können. Freud musste Gespräche darüber zugeben. Dennoch wies er den Plagiatsvorwurf zurück und meinte, es gebe die Idee schon einige Zeit und Vlies hätte keinen Ausschließlichkeitsanspruch darauf. Doch Vlies war nicht mehr zu beruhigen und die Freundschaft zerbrach. Die Briefe Freuds an Vlies und damit auch eine große Anzahl von Manuskripten, die Freud immer wieder beigelegt hatte, befanden sich im Nachlass des 1928 verstorbenen Vlies. Seine Witwe wollte das gesamte Konvolut 1937 der Nationalpreußischen Bibliothek übergeben, die aber, Freuds Werke wurden im nationalsozialistischen Deutschland bereits verbrannt, kein Interesse hatte. Also versuchte sie, das Ganze einem Kunsthändler zu verkaufen. Freuds Schülerin und Freundin Marie Bonaparte erfuhr davon, erwarb blitzschnell alle Briefe und Manuskripte und übergab sie in den 1940er Jahren Anna Freud, die sie ihrerseits der Library of Congress überließ. Erst 1985 wurden sie vollständig veröffentlicht und sind seither eine unverzichtbare Quelle für die Erforschung der Geschichte der Psychoanalyse.
Säule 3, Schottenring 3. Warum Krieg? Einstein war als Physiker ein wohl ebenso unorthodoxer Denker wie Freud als Mediziner. Und wie dieser war auch Einstein ein ebenso kritischer wie wacher Beobachter und nicht zuletzt Kommentator seiner soziokulturellen Gegenwart. Im Sommer 1914, während der Krieg über Europa hereinbrach, befanden sich Martha und Sigmund Freud in Karlsbad zur Kur. Seine Tochter Anna war in England, seine andere Tochter Sophie in Hamburg, Freuds ältester Sohn Martin hatte sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet, Oliver, der Zweitgeborene, wurde 1916 vom Militärdienst zurückgestellt, arbeitete aber weiterhin als Ingenieur für die Armee. Auch sein jüngster Sohn Ernst meldete sich freiwillig und wurde an die italienische Front kommandiert. Max Halberstadt, Sophies Mann, wurde als Soldat nach Frankreich geschickt, 1916 verwundet und entlassen. Freuds anfänglich patriotischen Gefühle wichen bald der Sorge um seine Söhne, seinen Schwiegersohn und seinen Neffen, dem Sohn seiner jüngeren Schwester Rosa, der 1917 fiel. 1915 schrieb er in einem Essay mit dem Titel »Zeitgemäßes über Krieg und Tod«: »Der Krieg streift uns die späteren Kulturauflagerungen ab und lässt den Urmenschen in uns wieder zum Vorschein kommen.« Freud verfolgte zwischen Ende Oktober und Ende November 1918 die sich überstürzenden Ereignisse in der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie und in Deutschland sehr genau und vermerkte in Stichworten in seinem Kalender, was geschah. Diese Zustände bedachte er mit dem sehr deutlichen Satz: »Die Habsburger haben nichts als einen Dreckhaufen hinterlassen.« Noch bevor Freud sich 1932 mit Einstein über die Frage »Warum Krieg?« auseinandersetzte, versuchte er, das Phänomen des Krieges, die Entstehung von Massen und die Ausschaltung des persönlichen Gewissens zu ergründen. In dem 1921 erschienenen Werk »Massenpsychologie und Ich-Analyse«. Den Briefen von Einstein und Freud ging eine persönliche Begegnung voraus. 1926 besuchte Freud seine beiden in Berlin lebenden Söhne Ernst und Oliver und traf bei dieser Gelegenheit auch den großen Physiker.
Säule 4, Schottenring 8 bis 10. Zukunft einer Illusion. Freud blieb zeitlebens Atheist. Mit 19 Jahren wurde er in Diskussionen mit dem Philosophieprofessor Franz Brentano zu einem »Theist nur notgedrungen«, also zu einem Gläubigen resultierend aus argumentativer Not, da ihm zu Brentanos Gottesbeweisen die Gegenargumente fehlten. Freud hatte sich nie mit der jüdischen Orthodoxie identifiziert und jegliche religiöse Bindung abgelehnt. Und so anregend die Gespräche mit Brentano gewesen sein müssen, war dies doch offensichtlich eine geistig so erschöpfende Tour de force, dass er am 11. April 1875 in einem Brief an Eduard Silberstein bekannte, einen völligen Mangel an philosophischer Einsicht bei sich erkannt zu haben. Und so beschloss er, eine Entscheidung darüber, wie er Gott und die Welt in Hinkunft sehen würde, für lange Zeit auszusetzen, bis ich in Philosophie gewandter und in Naturwissenschaft gereifter bin. Als Freud sich 1882 Hals über Kopf in Martha Bernays verliebte, wurde sein Atheismus auf eine harte Probe gestellt. Martha entstammt einer sehr religiösen Familie, ihr Großvater Isaac Bernays war Oberrabbiner in Hamburg gewesen und Marthas Mutter Emmeline wollte für ihre Töchter nicht nur einen Ehemann mit Vermögen, sondern vor allem auch einen, der den jüdischen Glauben achtete. So blieb die Liebe vorerst heimlich, denn Freud war nicht bereit, auch nur einen Millimeter von seiner Überzeugung abzuweichen. 4 Jahre später konnten Martha und er endlich heiraten. Am 13. September 1886 fand im deutschen Wandsbek die zivile Trauung des Paares statt. Doch damit die Heirat offiziell in Österreich anerkannt wurde, musste die Trauung auch religiös vollzogen werden. So blieb dem eingeschworenen Atheisten und expliziten Feind aller Rituale nichts anderes übrig, als die hebräischen Hochzeitsformeln zu lernen und am 14. September pflichtschuldig aufzusagen. Den orthodoxen Hochzeitsritus hatte Freud wohl oder übel akzeptiert, doch seinen und Marthas Alltag bestimmte er rigoros als nicht religiös. Es gab keinen Sabbat mehr und es wurde auch nicht koscher gekocht. Martha fügte sich dieser apodiktischen Vorgabe und entzündete erst wieder nach dem Tod ihres Mannes die Sabbatkerzen.
Säule 5, Schottenring 23. Das Unbehagen in der Kultur. Nach dem lebenslangen Umweg über die Naturwissenschaften, Medizin und Psychotherapie, schrieb Freud 1935 im Nachwort zu seiner Selbstdarstellung, war mein Interesse zu jenen kulturellen Problemen zurückgekehrt, die dereinst den kaum zum Denken erwachten Jüngling gefesselt hatten. Als das Unbehagen in der Kultur erschien, war er bereits 74 Jahre alt. So könnte man annehmen, Freud sei im Alter wieder zur Kultur gekommen, doch dieser Anschein trügt, denn Freud hat sich immer auch mit soziokulturellen Phänomenen auseinandergesetzt, die sich jedoch, wie sein psychoanalytisches Werk, im Laufe der Jahre wandelte. Und selbstverständlich ist auch die Psychoanalyse selbst eine Wissenschaft, die sich gezwungenermaßen mit Kultur auseinanderzusetzen hat. Stehen doch persönliche Wünsche und Bedürfnisse oft genug im Gegensatz zu Verboten, Geboten und Normen der Gesellschaft und werden deshalb verdrängt. Was Freud differenzierte, war seine Auffassung zu den Wechselwirkungen zwischen Individuum und Kultur. Zwar bleibt ein Antagonismus zwischen den beiden zwangsläufig bestehen, doch anfänglich ordnete Freud diesen ausschließlich dem Sexualtrieb zu. Luststreben versus moralische Normen. Erst später, nach dem Paradigmenwechsel mit »Jenseits des Lustprinzips«, verlegte er den Fokus auf Selbstvernichtungstrieb und Aggression. Eine Sichtweise, die von bestechender Aktualität ist. In Erstaunen und Verwirrung aber versetzte Freud seine Zeitgenossen. »Die letzten Schriften Freuds«, schrieb Theodor Reich, »sind auch für viele, die sich seine Anhänger nennen, eine Quelle ernster, manchmal peinlicher Verlegenheit geworden. Ihre Einreihung bereitet gewisse Schwierigkeiten.« Freuds kulturtheoretischen Schriften waren nämlich, und das ließ sich von seinen wohlgesinnten Zeitgenossen oft schwierig nachvollziehen, eine Kritik und Erörterung der abendländischen Kultur, die Freud mit den Mitteln der psychoanalytischen Lehre unternahm. Mit der Neurosenlehre an sich hatten sie im engeren Sinne nichts zu tun.
Säule 6, Dr. Karl Luegering 4. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Schon 1899 schrieb Freud an Wilhelm Vlies, dass er eine Sexualtheorie als nächste Nachfolgerin des Traumbuchs vermute. Martha Freud hielt die Theorien ihres Mannes übrigens für eine Art von Pornografie. Bis heute stehen Freuds Sexualtheorien im Zentrum von Kritik. Einerseits gehören viele Begriffe daraus längst zur Alltagssprache, man denke nur an die kindliche, anale, orale und phallische Phase. Andererseits war Freuds Verhältnis zu Frauen im Allgemeinen immer wieder von einer eigenartigen Reserviertheit, ja sogar Abfälligkeit geprägt. Frauen haben in Freuds Leben immer eine große Rolle gespielt. Gleich viel, ob es sich um seine Mutter Amalie, seine Kinderfrau Resi Wittek, seine Frau Martha, seine Schwägerin Minna oder nicht zuletzt um seine Tochter Anna handelte. Er war es von Kindesbeinen an gewöhnt, in einem von Frauen dominierten Haushalt zu leben und im Mittelpunkt zu stehen. Trotzdem seine Mutter um so viele Jahre jünger als sein Vater war, führte sie das Zepter im Hause Freud Senior. Später bestimmte seine Frau Martha in der Berggasse alles, was sich außerhalb der Praxis ihres Mannes abspielte. Sie führte das Regiment und entschied, wer zu den begehrten Diner, die in den 1920er und 30er Jahren immer wieder stattfanden, eingeladen wurde. Minna Bernays, die Schwester Marthas, die ebenfalls in der Berggasse lebte, war weit mehr als eine Hilfe in diesem wohlorganisierten Haushalt voller Kinder und Dienstboten. Ihre Aufgeschlossenheit und intellektuellen Fähigkeiten machten sie zu einer von Freud sehr geschätzten Gesprächspartnerin und Reisegefährtin. Doch für Freud blieben Frauen dennoch immer rätselhaft. Freud, der von Beginn seiner Karriere an sehr viele Frauen behandelt hatte, von denen ihn nicht wenige regelrecht verehrten, schrieb noch im Jahr 1928 an Ernest Jones, dass ihm alles, was er über die weibliche Frühentwicklung wisse, als unbefriedigend und unsicher vorkäme und dass das Geschlechtsleben des erwachsenen Weibes ein großes Rätsel für ihn blieb, ja, dass ihm das Ganze als ein Dark Continent erscheine.
Säule 7. Friedrich-Schmidt-Platz. Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Nur zwei Wochen nach seiner Ankunft im Exil begann Freud wieder zu arbeiten, und zwar an jenem Buch, mit dem er sich seit rund 10 Jahren beschäftigte und dessen erster Entwurf wahrscheinlich bereits 1934 fertiggestellt war. Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Die Affektlage dieser Tage, schrieb Freud im Juni 1938 an Max Eitingon, ist schwer zu fassen, kaum zu beschreiben. Freuds Kinder hatten es zu Wege gebracht, sofort eine Atmosphäre der Normalität für ihn aufzubauen, und er nahm das dankbar an. Es half ihm, über all die Aufregungen und die ausgestandenen Ängste im Zuge der Emigration halbwegs hinwegzukommen. Und es half die Freundlichkeit der Briten, die den prominenten Dr. Freud mit Blumen, Glückwünschen, Besuchen und Beiträgen in Zeitungen in London willkommen hießen. Wie populär Freud in England war, erstaunte ihn doch. Sendungen mit einer nur ungenau geschriebenen Adresse erreichten ihn dennoch. Er bekam in den ersten Tagen zahllose Briefe von zum Teil völlig Fremden, und vor seiner Tür warteten Scharen von Autografenjägern, Narren, Verrückten und Frommen, wie Freud sich auszudrücken pflegte. Im Juli verfasste er den Abriss der Psychoanalyse, eine konzentrierte, zusammenfassende Darstellung seiner reifen Theorien und Ansichten. Anfang September war Freud damit fertig, gerade rechtzeitig, bevor eine neue, schwere Operation in seiner Mundhöhle notwendig war. Sein Arzt Dr. Pichler war aus Wien gekommen, um den Eingriff selbst vorzunehmen. Dieser Eingriff sollte Freuds letzter sein. Er war zu schwach, um nochmals Narkose und Blutverlust auszuhalten. Das Moses-Thema war mehr als heikel in diesen Tagen, und in zahlreichen Briefen baten ihn prominente Juden, von einer Publikation Abstand zu nehmen. Doch, dass das Buch erschien, war ihm eine große Freude. Umso mehr, als auch die englische Fassung noch fertig wurde und in Leonard und Virginia Woolf's Hogarth Press herauskam.
Säule 8, Stadiongasse 11. Jenseits des Lustprinzips. Als 1920 Jenseits des Lustprinzips erschien, war der Krieg seit 2 Jahren vorüber. Familie Freud hatte sich nach einer Zeit bitterer Not ökonomisch wieder halbwegs erholt, gleichzeitig aber auch einen furchtbaren Verlust zu beklagen. In jenem Jahr, als Franz Josef, Österreichs längst dienender Kaiser, starb, feierte Freud seinen 60. Geburtstag. Die Glückwünsche seiner Anhänger, die rund um den 6. Mai 1916 bei ihm eingingen, quittierte er dankbar, aber immer mit dem lamoyanten Hinweis, er sei müde, gebrechlich und dem Greisenalter nahe. Freuds anfängliche patriotische Begeisterung für Österreich-Ungarn war längst Zermürbung und großer Sorge um seine Söhne gewichen. Außerdem begann Freud, den Krieg immer mehr am eigenen Leib zu spüren. Das alltägliche Leben wurde schwieriger und entbehrungsreicher, die Patienten blieben zunehmend aus. Die finanziellen Einbußen begannen sich fühlbar zu Buche zu schlagen. Das Jahr 1917, in dem Freud auf den Nobelpreis gehofft hatte, verlief enttäuschend. Der österreichische Arzt Robert Barany, selbst Preisträger im Jahr 1914, hatte ihn vorgeschlagen. Am 25. April 1917 notierte Freud jedoch in seinen Kalender: kein Nobelpreis 1917. Was Freuds Grundstimmung vielleicht am besten illustriert, ist seine Beschäftigung mit Trauer und Melancholie, wie der Titel eines Textes lautete, den er 1917 publizierte. Im Mai 1918 war zu allem Unglück auch noch Martha Freud an der spanischen Grippe erkrankt. Dieser verheerenden Epidemie fielen rund 15.000 geschwächte und unterernährte Wiener zum Opfer, bis sie 1920 in ganz Europa endlich abzuklingen begann. Martha hatte sich erholt, nicht aber Sophie in Hamburg. Die schöne Prinzessin Sigmund Freuds, die Konkurrentin Annas um die Gunst des übermächtigen Vaters, erlag den Folgen der spanischen Grippe im Alter von 27 Jahren. Oft wurde Freuds Paradigmenwechsel, mit dem er die Gegenspieler Eros und Thanatos einführte, diesem schrecklichen Verlust zugeschrieben. Doch die These schlägt fehl, denn Freud hatte mit der Arbeit an Jenseits des Lustprinzips bereits einige Jahre zuvor begonnen.
Säule 9, Landesgerichtsstraße 14. Das Ich und das Es. Das Jahr 1923 war in Freuds Biografie eines der schrecklichsten. Im April wurde bei ihm Kieferkrebs diagnostiziert, der letzten Endes 30 Operationen verlangte. Im Juni starb Freuds Lieblingsenkel Heinerle, Sohn seiner jung verstorbenen Tochter Sophie. Doch er hatte eine wesentliche Stütze, seine jüngste Tochter Anna. Anna wurde von Martha Freud eher als Belastung denn als Freude empfunden. Eigentlich hatte sie nach 5 Kindern genug vom Kinderkriegen. Sie war 34 Jahre alt und hatte, seit Mathilde 1887 auf die Welt gekommen war, ein Kleinkind nach dem anderen zu versorgen. Anna wurde 1895 geboren, im selben Jahr, in dem Freud das Geheimnis des Traums enthüllte. Sie fühlte sich immer ein wenig ausgeschlossen aus dem Kreis der Geschwister und benachteiligt von der Mutter. Wenn es um die Gunst ihres Vaters ging, empfand sie vor allem Sophie als ihre schärfste Rivalin. Vielleicht legte Anna schon aus Trotz gegen diese besonders feminine Schwester wenig Wert auf die üblichen Attribute eines weiblichen Erscheinungsbildes. Anna war anders. Nicht so sehr der Familie verbunden wie Mathilde und nicht so schön wie Sophie, aber ungewöhnlich intelligent. Die Kommunikation zwischen Freud und Anna unterschied sich von jener mit seinen anderen Kindern. Dazu gehörte auch, dass Anna früh begann, die Bücher ihres Vaters zu lesen, dass sie als einzige der Töchter eine Ausbildung erhielt, vor allem aber, dass Freud sie ab 1918 analysierte. Von diesem Zeitpunkt an integrierte Freud seine Tochter, die er in Briefen oft als Anna-Tochter bezeichnete, immer stärker in seinen beruflichen Kreis. 1920 nahm Freud sie zum psychoanalytischen Kongress in Den Haag mit und im Frühjahr 1922 verfasste sie ihre erste eigene psychoanalytische Arbeit, mit der sie offizielles Mitglied der psychoanalytischen Vereinigung wurde. Noch enger wurde Annas Bindung an den Vater im Laufe des an Schocks und Hiobsbotschaften überreichen Jahres 1923. Den Begriff Es übrigens entlehnte Freud von seinem sehr geschätzten Kollegen Georg Kordek, dem Wegbereiter der Lehre von der Psychosomatik, die vielleicht heute wesentlicher ist als je zuvor.
Säule 10, Rooseveltplatz. Das Unbewusste. Anders als vielfach angenommen ist der Begriff des Unbewussten keine Wortschöpfung Freuds. Plato verwendete ihn bereits in seinem Schichtenmodell der Seele, aber auch in der neuzeitlichen Philosophie, bei Leibniz, Schopenhauer, Schelling und anderen, gab es Theorien über das Unbewusste. In diesem Zusammenhang gilt vor allem der deutsche Universalgelehrte und Maler Carl Gustav Carus mit seiner Entwicklungsgeschichte der Seele als direkter Vorläufer Freuds. Als Freud sein Medizinstudium an der Universität Wien begann, hatte die Psychologie in der naturwissenschaftlich orientierten Medizin im Allgemeinen und der Psychiatrie im Besonderen noch nichts verloren. Platos Schichtenmodell der Seele, über die Seele von Aristoteles und auch Descartes Definition der Seele als denkende, vom Körper abgegrenzte Substanz machte die Psychologie zur Teildisziplin der Philosophie. Sie begann sich erst langsam zu emanzipieren, als Wilhelm Wundt 1879 an der Universität Leipzig das erste psychologische Institut gründete. Die Polarität ist klar erkennbar. Die anatomisch orientierte Psychiatrie verstand seelische Fehlfunktionen ausschließlich pathologisch und wollte sie stationär und physiologisch behandeln. Die Psychologie definierte die Seele als Sitz von Gefühl, Wahrnehmung und Denken. Kurz gesagt, für die Psychologie war die Seele eine Art keimfreier Raum ohne pathologische Prozesse. Für die Psychiatrie dagegen gab es nur kausal erklärbare organische Störungen. Die daran Erkrankten gehörten jedenfalls in den Narrenturm, wo ihre Heilung ausschließlich über biologische Mittel im weitesten Sinn erfolgen konnte. In dieses wissenschaftliche Klima eines rein naturwissenschaftlichen Paradigmas trat Freud als junger Studienanfänger ein. Es würde ihm später zwar ein harter Widerpart sein, gleichzeitig aber auch die Basis, die Freud und seine Theorien vor einer esoterisch-mystischen Verstiegenheit, die durchaus auch im Zeitgeist gelegen wäre, bewahrte.
Säule 11. Josef Meinrad Platz 7. Abriss der Psychoanalyse. Nachdem der Mann Moses und die monotheistische Religion vollendet war, setzte Freud sich wieder an seinen Schreibtisch und verfasste ein grandioses Alterswerk. Kompakt und einfach gibt er einen Überblick über seine Lehrmeinung. Am 27. September 1938, knapp drei Wochen nach der Vollendung des Abrisses, zog die Familie Freud in das Haus in Hampstead ein. Es war freundlich und bequem und hatte einen schönen großen Garten. Anna Freud und Paula Fichtel, die Haushälterin, richteten zwei Räume im Erdgeschoss des Hauses, so gut es ging, ähnlich den Arbeitsräumen in der Berggasse ein. Vor allem Freuds geliebte Antikensammlung wurde halbwegs wieder so aufgestellt, wie er es aus Wien gewöhnt war, aber auch seine Bücher und die berühmte Couch machten Freud die neue Umgebung schnell vertraut. Hier und im Garten verbrachte Freud sein letztes Jahr. Freud las die Zeitungen, korrespondierte, soweit es seine Kraftreserven zuließen, und schrieb auch noch ein Wort zum Antisemitismus für die von Arthur Köstler in Paris herausgegebene Zeitschrift Die Zukunft. Freuds letzter Besucher war Ernest Jones. Zwei Tage danach, am 21. September, erinnerte Freud seinen Arzt Max Schur an ihren Vertrag, in dem Freud Schur das Versprechen abgenommen hatte, ihn nicht im Stich zu lassen, wenn es soweit ist. Er bat ihn noch, Anna von ihrem Gespräch zu berichten. Schur hielt, was er versprochen hatte. Als die Schmerzen wieder zu schlimm wurden, verabreichte er Freud ausreichend Morphium, damit er in einen ruhigen Schlaf fallen konnte. 12 Stunden später wiederholte Schur die Dosis und Freud fiel in ein Koma, aus dem er nicht mehr erwachte. Am 23. September 1939, um 3 Uhr morgens, starb Sigmund Freud. Freud wurde im Krematorium Golders Green eingeäschert. Die Redner waren Ernest Jones und Stefan Zweig. Freuds Schwestern, Rosa Graf, Dolphy Freud, Marie Freud und Paula Winternitz, konnten Wien nicht mehr verlassen. Marie Bonaparte bemühte sich zwar noch, die alten Damen nach Frankreich zu holen, war aber glücklos. Alle 4 wurden von den Nazis ermordet. Martha Freud überlebte ihren Mann um 13 Jahre. Sie starb am 2. November 1952.
Säule 12, Schottengasse 4. Die Widerstände gegen die Psychoanalyse. Dass Freuds radikal neue Lehre nicht nur Zuspruch, sondern viel Widerstand hervorrief, ist einigermaßen logisch. Keine neue Lehre, noch dazu, wenn sie Themen aufgreift, die der Öffentlichkeit peinlich sind, würde einfach nur Zustimmung ernten. Freud war Widerstand und einsame Position schon früh gewöhnt. Bereits als Student sah er sich in eine Außenseiterposition gedrängt, nicht zuletzt, weil in den Hörsälen unter einer Überzahl an deutschnationalen Studenten purer Antisemitismus herrschte. Freud dazu: Eine für später wichtige Folge dieser ersten Eindrücke von der Universität war, dass ich so frühzeitig mit dem Lose vertraut wurde, in der Opposition zu stehen und von der kompakten Majorität in Bann getan zu werden. Als Freud mit seinen Entdeckungen nur wenig Anklang im Ärztekollegium der Wiener Universität fand, schuf er sogar einen eigenen Begriff für sein Dasein, die Splendid Isolation. In der Geschichte der psychoanalytischen Bewegung beispielsweise schrieb Freud: Wenn ich auf jene einsamen Jahre zurückblicke, will es mir scheinen, es war eine schöne, heroische Zeit. Die Splendid Isolation entbehrte nicht ihrer Vorzüge und Reize. Um die Mitte der 1920er Jahre gab es in Wien, erinnerte sich Elias Canetti in seiner Autobiografie, die Fackel im Ohr, kaum ein intellektuelles Gespräch, in dem nicht der Name Sigmund Freud genannt wurde. 1924 zierte sein Porträt die Titelseite des Time Magazine, in dem er als Great Apostle of Psychoanalysis bezeichnet wurde. Im selben Jahr bot die Chicago Tribune Freud $25.000 für die Fernanalyse zweier junger Mörder aus reichem Haus. Freud lehnte das jedoch ab. Karl Kraus, je nach Geschmack als luzidester Geist oder spitzeste Zunge Wiens beschrieben, war ursprünglich ein großer Befürworter von Freuds Lehren. Aufgrund einer Indiskretion von Fritz Wittels, einem Mitglied von Freuds Mittwochgesellschaft, wurde er zu einem scharfen Gegner und prägte einige der pointiertesten Sentenzen gegen die Psychoanalyse. Kraus griff jedoch immer nur die Lehre an, niemals die Person Sigmund Freud.
Säule 13, Freiung 7. Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Reisen, rauchen, Antiquitäten sammeln. Das waren Freuds Leidenschaften, die bis zu seinem Tod unvermindert anhielten. Seine Vorliebe für Prähistorisches, meinte Freud selbst, würde nur von seiner Sucht nach Zigarren übertroffen. 1901, als die Psychopathologie erschien, war auch in Freuds Alltagsleben ein wichtiges Jahr. Er konnte es sich endlich leisten zu reisen. Der oft distanziert und selbstbeherrscht wirkende Freud, der so überaus pflichtbewusst arbeitende Wissenschaftler, war durchaus ein Mann mit Leidenschaften. So schrieb Freud 1931 an Stefan Zweig: »Bei aller gerühmten Anspruchslosigkeit, viel Opfer für meine Sammlung griechischer, römischer und ägyptischer Antiquitäten gebracht, vor allem aber hätte er mehr Archäologie als Psychologie gelesen.« Seine glühende Sehnsucht zu reisen und die Welt zu sehen, war Zeit seines Lebens virulent. Nach dem Abschluss seines Studiums waren Freuds Reisen entweder beruflicher Natur, Paris bei Charcot, Nancy bei Libaud und Bernheim, oder Besuchen Marthas in Wandsbek bei Hamburg gewidmet. In den 1890er Jahren gab es für die Familie Freud Urlaube meist am Semmering. Für Freud kurze Ausflüge zu seinen sogenannten Kongressen mit Wilhelm Vlies in Berlin, Dresden oder Nürnberg. Doch wovon Freud träumte, das waren die Fahrten über Ozeane, die Städte und Länder, von denen er in Büchern gelesen hatte, die er aber wegen der beständigen engen finanziellen Verhältnisse noch nie hatte sehen können. Vor allem Italien war für Freud das Land der Verheißung. Das gelobte Land, auf dessen Eroberung er nahezu 4 Jahrzehnte warten musste. Erst 1895 war es ihm möglich, mit seinem jüngeren Bruder Alexander nach Venedig und Chioggia zu reisen. Eine ausführlichere Entdeckungsreise, die ihn bis Florenz führte, unternahm Freud im September 1896. Im Jahr darauf fuhr er zuerst mit seiner Frau nach Venedig, danach mit Alexander durch die Toskana und Umbrien. Die beiden wesentlichsten Reisen in Freuds Biografie, die er in der im eigenen selbstreflexiven Weise auch später noch einer genauen analytischen Betrachtung unterzog, fanden 1901 und 1904 statt. Die erste führte ihn nach Rom, die zweite nach Athen.
Eine Audioproduktion der Mediaclan GmbH im Auftrag der Stadt Wien. Gesprochen haben Nina Strehlein und Wolfgang Ritschl.